Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag und einen guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu ihrem Vorgebirgsmagazin. Aber vor allem wünschen wir allen ein gutes neues Jahr. Nun, diesmal ist der Bornheimer Bürgermeister bei uns zum Jahresgespräch zu Gast. Aber dazu gleich mehr Infos. Ich begleite Sie heute durch diese Stunde in diesem noch frischen Jahr 2025. Ich bin Claudia Merkle und hier starten wir jetzt mit Zaga und Evans in the year 2525. Tja, eben hatte ich es ja schon kurz erwähnt. Der Bornheimer Bürgermeister Christoph Becker ist bei uns im Studio. Seit dem Jahr 2020 ist der parteilose Stadtchef im Amt und seither mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Als Folge des Ukraine-Krieges, viele Flüchtlinge, Energiekrise, neue Baugebiete und vieles mehr. Auch die aktuelle Situation der Windkraftnutzung in der Stadt Bornheim ist ein wichtiger Themenbereich. Ebenso seine Ankündigung, bei den Kommunalwahlen im Herbst nicht mehr als Bürgermeister antreten zu wollen, soll heute ein Thema sein. Otto Ganser hat also viele Fragen an den Bornheimer Bürgermeister.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Becker.
Guten Abend, Herr Ganser.
Ich freue mich, dass Sie mal wieder ins Studio gekommen sind. Ja, wie jedes Jahr eigentlich um diese Zeit. Es wird aber vielleicht sogar das letzte Mal sein, dass Sie zumindest zum Jahresgespräch kommen, so nennen wir es ja hier, wo Sie etwas über Ihre Zeit des jeweiligen Jahres reflektieren. Ja, wir sind jetzt im Jahr 2025, hat gerade erst begonnen. Ich wünsche Ihnen dafür einen guten Start zunächst mal für dieses Jahr.
Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie auch, Herr Ganser.
Vielen Dank. Und wir wollen aber darüber sprechen, ja, wie das war, als Sie bei der damaligen Kommunalwahl, das war im Jahr 2020, zum Bürgermeister gewählt wurden. Was ging da in Ihnen vor?
Ja, das war schon ein unerwarteter Erfolg. Also wir haben mit dem ganzen Team alles dafür getan, was wir konnten. Aber das wohnt ja einer Wahl so inne, dass man das Ergebnis nicht kennt. Und von daher war das eine große Freude. Es hätte ja fast schon im ersten Anlauf geklappt. Da war es eine 49, noch was. Und in der Stichwahl hat es dann geklappt. Und darüber habe ich mich und hat das ganze Team sich sehr gefreut.
Das war etwas Besonderes, Bürgermeister einer Stadt zu sein, wie eben der Stadt Bornheim. Aber Sie haben ja darauf hingearbeitet und es schließlich dann geschafft. Und wie war dann für Sie der erste Tag im Rathaus in Bornheim?
Das ist schon etwas, das kann man, also ich zumindest konnte es mir vorher so nicht vorstellen. Ich habe dann später mal gesagt, das ist ein bisschen wie Kinder kriegen. Man kann drüber nachdenken, aber das muss man erlebt haben. Und dieses Amt Bürgermeister, da stimme ich Ihnen zu, ist ein ganz besonderes. Und ich gebe mir auch allergrößte Mühe, es in diesem Sinne auszufüllen, weil man die eigene Stadt repräsentiert und für die eigene Stadt da ist, als Chef der Verwaltung, aber auch als Vorsitzender des Rates und natürlich gegenüber den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern. Und das nehme ich sehr, sehr ernst und möchte das und bin auch stolz darauf, unsere Stadt, an der ich sehr hänge, unsere Stadt vertreten zu dürfen und versuche das so gut ich kann zu tun.
Ja, und Sie sind ja dann auch Dienstherr von jede Menge Beamten und Angestellten. Das ist ja auch eine Verantwortung für Sie, für einige hundert Mitarbeiter, oder? Wie viel sind es?
Es sind über 600 und das dem ist so. Die Kitas zählen ja auch dazu und damit kommen wir insgesamt auf über 600. Wir haben in den letzten Jahren, finde ich, auch nochmal eine Weiterentwicklung miteinander vollzogen. Die Kultur sehr wichtig, in der die Zusammenarbeit stattfindet. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Dienstleister sein und für die Menschen da sein, dass dieses Verständnis das richtige Grundverständnis ist einer kommunalen Verwaltung. Und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio des WDR, der mich übrigens also indirekt durch sein Büchlein 10 Regeln für Demokratieretter dazu gebracht hat, mich überhaupt auf ein solches Amt zu bewerben, der hat in seinem jüngsten Buch, das einen etwas irritierenden Titel hat, emotionale Gleichgewichtsstörungen, aber damit meint er nicht einzelne Personen, sondern unsere Gesellschaft, hat er einen sehr schönen Satz gesagt er hat geschrieben, dass die Kommunen der Maschinenraum der Demokratie seien. Und das teile ich, das halte ich genau für richtig, denn hier findet das Leben statt. Und die Kommunen sind der Maschinenraum, die das große Schiff, die Demokratie, am Laufen halten. Und wir in der Verwaltung, wir sind die Maschinistinnen und Maschinisten darin. Und natürlich auch, die zähle ich auch dazu, auch die PolitikerInnen im Rat, auch die zählen dazu. Und das ist eine sehr anstrengende, aber auch genauso sehr wichtige Aufgabe, die da zu erfüllen ist. Und ich bemühe mich, das so gut ich kann zu unterstützen und diesen Geist auch, dieses Verständnis, das Selbstverständnis, das Rollenverständnis auch zu befördern in der Verwaltung.
Ja, und Corona hat ja zu Beginn Ihrer Amtszeit ja schon so vieles auch ausgebremst, was dann auch Ihre Arbeit betraf.
Ja, also wenn ich zurückdenke, manches kommt einem so vor wie aus einem schlechten Film, was man auch so an Regeln hatte und welche Regeln man auch durchsetzen sollte, musste. Das ist schon so. Und Corona, ja, ich bin sehr froh, dass wir jetzt es weitgehend überwunden haben, was die Einschränkungen angeht. Aber in einem bestimmten Bereich spüren wir doch immer noch die Nachwirkungen und die sind, glaube ich, noch größer, als man das gemeinhin meint. Ich meine damit vor allen Dingen, was die Jugend angeht, die psychischen Belastungen, die viele Menschen in dieser Zeit erdulden und ertragen mussten, auch ältere Menschen. Das ist schon, also speziell für meine Altersgruppe, ich war da 59 oder 58, da war das eigentlich durchaus auszuhalten. Also ich habe die Arbeit und hatte die Beziehung zu meiner Frau so. Und dann war man nicht isoliert in diesem Sinne, nicht vereinsamt. Aber ich weiß, dass das für viele Menschen anders aussah und dass das durchaus noch nachhallt. Und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen.
Ja, das war ja ein Problem vor allen Dingen für Menschen in Seniorenheimen oder auch Krankenhäuser. Und wenn es dann um Todesfälle ging, wo dann die Menschen einsam sterben mussten, das war schon dramatisch für diese Menschen.
Das meine ich, das ist ein ganz extremes Beispiel, aber das meine ich, wenn man uns vorher gesagt hätte, was muss passieren, damit wir unsere sterbenden Angehörigen allein lassen und nicht begleiten, was doch allen Menschen eigentlich ein Anliegen ist. Das ist schon ein ganz tiefer Einschnitt, der da in manchen Familien passiert ist.
Ja, auch ein tiefer Einschnitt war ja der Beginn des Ukraine-Krieges. Und da kam ja so viel aufeinander. Das hat uns ja alle auch geprägt und mitgenommen. Und Sie als Bürgermeister sind ja dann auch durch irgendwelche Situationen, die damit zusammenhängen, ja auch befasst. Die Flüchtlinge sind ja auch dann eine Situation, die sie mit zu bewältigen haben oder hatten.
Und immer noch haben. Immer noch haben. Ja. Der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei und auch Kriege in anderen Regionen der Welt sind nicht vorbei. Es sind im Moment mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor. Es sind weit über 50 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und das wirkt sich auch, Das kommt dann zurück wieder zum Maschinenraum der Demokratie, auch in den Kommunen aus, denn hier werden die Menschen aufgenommen und versorgt. Wir haben in Bornheim aktuell über 1600 zufluchtsuchende Menschen, die wir aufgenommen haben, mit den Möglichkeiten, die wir haben, auch versorgen, uns um sie kümmern, natürlich mit den ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Alleine könnten wir das gar nicht schaffen. Aber da haben Sie recht, das ist ein großer Einschnitt, dieser Ukraine-Krieg für uns in Bornheim auch gewesen, in vielerlei Hinsicht. Unter anderem durch die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt, die dadurch ausgelöst worden ist, dass wir die plötzlich eine ganz andere Zinslandschaft haben, als wir das vorher hatten. Und was auch ein wesentlicher Punkt ist, wir haben plötzlich eine Energiemangellage gehabt. Und man hat uns aufgefordert, es gab den sogenannten Sensibilisierungserlass der Bundesinnenministerin, die uns aufgefordert hat, unsere Kommunen auf einen Schwarzfall, auf einen möglichen Ausfall der Energieversorgung von 10 Tagen vorzubereiten. Und das war für mich gerade relativ frisch im Amt schon eine sehr große Belastung, weil ich das natürlich sehr ernst genommen habe. Wir haben dementsprechend sofort einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet, haben uns mit allen, mit der Polizei, der Feuerwehr, dem THW, den Rettungsdiensten vernetzt, haben gesehen, dass wir eine Kommunikation würden aufrechterhalten können, auch im Falle des Stromausfalls. Es ging so weit, dass wir mit dem Rohsdorfer Brunnen verhandelt haben über die Bereitstellung von Trinkwasser, denn unsere Wasserversorgung, die würde im Falle des Stromausfalls noch 2 bis 3 Tage aufrechterhalten werden können und danach nicht mehr. Und von daher war ich damals sehr beruhigt, dass es einen großen Wasservorrat gibt im Rohsdorfer Brunnen, mit dem wir dann mehrere Tage für 50.000 Menschen in Bornheim auch das Trinkwasser hätten zur Verfügung stellen können. Denn man muss ja dann eine solche Situation wirklich komplett durchspielen und durchdenken, bis hin zu Detailfragen wie der Frage, wie viele Menschen haben wir, die eigentlich zu Hause auf Beatmungsgeräte angewiesen sind, die dann auch keinen Strom mehr hätten. Also Sie sehen daran, an der Bandbreite, das war schon eine hohe Belastung über viele Wochen, wo wir versucht haben als Verwaltung in Zusammenarbeit auch mit anderen Kommunen, mit dem Kreis, unsere Kommune so widerstandsfähig wie möglich zu machen für eine solche Situation. Also insofern, das war ein großer Einschnitt, ja.
Tja, also was ich jetzt gehört habe, dann können wir ja froh sein, dass wir mit Ihnen dann als Bürgermeister ja auch jemand hatten und haben, der auch in dieser Krisensituation Vorsorge getroffen hat, sodass wir zum Beispiel mit dem Wasser dann versorgt sein könnten, hätten können.
Und ich bin sehr froh, dass der Fall bislang nicht eingetreten ist und ich hoffe, er bleibt uns erspart.
Ja. Ja, kommen wir jetzt zu einigen anderen Themen, die ja auch ganz wichtig sind und die Menschen hier in Bornheim bewegen. Große Neubaugebiete, die sind ja noch in Arbeit und wie ist der Stand der Dinge? Da machen sich doch viele Leute auch Sorgen. Da kommen viel mehr Leute hier. Es wird viel gebaut, neue Schule und vieles mehr. Kindergärten. Kann das denn alles geregelt werden? Gibt es das Personal dafür dann auch in der Zukunft, wo ja überall Personalmangel ist?
Ja, also das ist eine berechtigte Frage. Ne? Aufgrund des demografischen Wandels, den wir erleben, die Babyboomer, zu denen ich selber ja auch zähle mit Jahrgang 63, die gehen jetzt und in den folgenden ungefähr 10 Jahren gehen die in die Rente. Das ist schon so und es kommen nicht annähernd so viele Menschen nach, wie wir bräuchten. Es gibt also nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch einen Arbeitskräftemangel. Aber es gibt auf der anderen Seite auch den Bedarf an Wohnraum. Und wir haben auf der anderen Seite eine Situation, dass Wohnraum so teuer ist, dass sich viele Menschen, gerade die der unteren und mittleren Einkommensgruppen, Wohnraum nicht mehr leisten können. So, und ich rede nicht von einem freistehenden Einfamilienhaus mit einem großen Garten, sondern ich rede von einer angemessenen Wohnung. Und dafür braucht es Wohnraum. Und das gilt für die Region und das gilt auch für Bornheim. Es hängt immer davon ab, mit wem man spricht. Wenn man mit jemandem spricht, der hier schon lebt und der ein schönes Zuhause hat, dann sind Menschen oft der Meinung, ja, das könnte doch jetzt auch so bleiben und da muss doch nichts mehr dazukommen. Aber wenn Sie mit denen sprechen, die auf der Suche nach einer Wohnung sind, für sich und vielleicht auch eine Familie gründen möchten, dann ist das schon wieder eine andere Situation.
Ja, aber auch die Situation, die Infrastruktur, die muss ja wachsen. Also Personal muss ja auch dann für Kindergärten und Schulen da sein. Die Transportwege, also ich denke jetzt an die Bahnen und die Straßen, das muss ja dann auch alles funktionieren. Muss ja auch einiges dann neu gebaut werden oder angepasst werden. Das ist da alles auch noch mit viel Arbeit und Umständen verbunden.
Da haben Sie recht. Aber zunächst mal ist ja der Auslöser, also eine Kommune hat ja Kindertagesstätten Entwicklungspläne, hat Schulentwicklungspläne und die richten sich ja nach den Zahlen, die uns vorliegen. Und das kann man ja ganz gut berechnen. Die Geburtenzahlen sind da und man weiß ungefähr, wie viel Zuzug hat man, wie viel Abwanderung hat man. Und dann gibt es einen Bedarf für Kindertagesstättenplätze und es gibt einen gesetzlichen Anspruch darauf. So, und den muss eine Kommune vorhalten können. Das ist übrigens auch, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das ist übrigens auch eine Frage, wie weit ermögliche ich dadurch, dass dann beide Eltern auch berufstätig sein können, was für viele aus finanziellen Gründen notwendig ist, was andererseits aber auch für die Wirtschaft wichtig ist. Das ist aber nur leistbar. Und auch das haben wir in Corona gesehen, als Eltern gezwungen waren, zu Hause zu bleiben, weil Kitas zugemacht haben oder auch Schulen. Und das ist ja bei uns im Land in einem hohen Prozentsatz passiert, viel höher als in Nachbarländern, wie wir heute wissen. Dann können Eltern entsprechend ihrer Berufstätigkeit nicht so nachgehen. Und dann haben wir auch in der Wirtschaft ein Problem. Also insofern, das gehört schon zusammen. Es gibt die Kinder und die müssen wir versorgen, für die müssen wir die Plätze vorhalten und zwar in der gesamten Bildungsbiografie, sowohl die Kindertagesstättenplätze als auch die Schulplätze. Und dann müssen wir uns bemühen, als Kommune, als Stadt, so ein so attraktiver Lebensort wie möglich zu sein, damit auch die Menschen, die in diesen Einrichtungen arbeiten, gerne hier arbeiten und im besten Fall auch leben. Also insofern gehört das schon zusammen. Ich verstehe, dass wir ein bestimmtes Stadtbild nicht gerne verändern möchten, dass wir Freiräume zwischen den Ortschaften behalten möchten. Das kann ich gut verstehen. Ich bitte nur darum, dass man auch diese von mir genannten Aspekte sieht, plus die Konkurrenz um Fläche. Das heißt, auch wenn es um die Themen Gewerbegebiete geht, die ja bereits im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind. Es geht jetzt an der Stelle gar nicht um die Schaffung oder Ausweisung neuer Gebiete, sondern die bereits im Flächennutzungsplan als Gewerbegebiete ausgewiesenen Flächen. Denn da geht es dann auch wieder um die Stadtfinanzen und da geht es um die Arbeitsplätze in unserer Stadt und die Gewerbesteuereinnahmen. Insofern, wir haben eine hohe Konkurrenz um Fläche und wir sind eine der wenigen Kommunen, die überhaupt noch Freiflächen hat, hier in unserem Ballungsgebiet, in dem wir leben.
Was auch ein Thema ist, was die Menschen umtreibt oder auch verunsichert hat, aber da kann natürlich die Stadt Bornheim nicht für alles. Das ist auch teilweise ja auch bekannt, dass die Bezirksregierung ja da ein bisschen Probleme macht mit der Windradplanung, vor allem hier auf der Villa, auf den Höhen am Rand sozusagen des bebauten Gebietes von Bornheim. Und ja, das ist ja auch noch nicht ganz ausgestanden. Das wird ja wahrscheinlich auch noch sich länger hinziehen, vermute ich.
Das denke ich auch. Ich habe da eine ganz klare Haltung zu. Die Stadt Bornheim hat sich an keiner Stelle weggeduckt. Wir haben mit einer Riesenmehrheit, mit 47 von 50 Stimmen im Rat, zwei Konzentrationszonen beschlossen. Eine in der Rheinebene und eine oben auf der Ville. Damit haben wir 5% unserer Stadtfläche zur Verfügung gestellt für die Errichtung von Windenergieanlagen. Das ist ein substanzieller Beitrag, denn das ist ganz klar. Der Klimawandel ist, neben allen anderen Themen, ist der Klimawandel die Menschheitsaufgabe und die wir alle miteinander bewältigen müssen. Da geht es um die Zukunftsfähigkeit und um die Welt, die wir unseren Kindern und Enkeln übergeben. Dazu gehören regenerative Energien. Darüber besteht auch in Bornheim ein, wie ich eben beschrieben habe, überwältigender Konsens mit ganz wenigen Ausnahmen. Und dazu gehört auch die Windenergie. Aber darüber hinaus wäre eine Ausweitung dieser Zonen nach meinem Verständnis erstens eine Geringschätzung gegenüber der kommunalen Selbstbestimmung und der Hoheit des Rates, der diesen Beschluss gefasst hat. Und es wäre auch eine überproportionale Belastung der Bevölkerung und unserer Stadt. Und ich hoffe sehr, dass man da noch zu einer anderen Einsicht kommt. Da bin ich übrigens ganz im engen Schulterschluss auch mit dem LSV, der sich auch dafür einsetzt.
Und dem Landschaftsschutzverein.
Dem Landschaftsschutzverein. Und der da eins zu eins die Auffassung auch der Stadt Bornheim vertritt. Ich bin davon überzeugt, man sollte genau diese beiden Konzentrationszonen, so wie wir sie beschlossen haben, in den Regionalplan übernehmen. Und dann haben wir einen wirklich substanziellen Beitrag geleistet, denn wir wollen ja als Stadt bis 2045 klimaneutral werden und wir tun alles, was wir können, um dazu beizutragen. Man sollte uns aber auch nicht über Gebühr strapazieren.
Bei mir im Studio Merten ist heute Abend Christoph Becker, Bürgermeister der Stadt Bornheim. Und ich glaube, wir haben es nicht erwähnt, in der ersten halben Stunde sind ja als parteiloser Bürgermeister hier seit 2020 im Amt. Und Sie wollen ja aufhören, wenn die Kommunalwahlen sind, kandidieren Sie nicht mehr. Das haben Sie schon vor einigen Monaten erklärt, öffentlich erklärt. Und da schauen wir noch mal so zurück. Was haben Sie in Bornheim erreicht und was steht noch an? Und ich zitiere mal einen Satz von Ihnen. Manches haben wir zusammen mit Rat und Verwaltung schon geschafft, vieles auf den Weg gebracht, das meiste liegt noch vor uns. Ja, das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, was noch alles noch vor uns liegt. Aber ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Was haben Sie schon geschafft?
Ja. Also am liebsten ist mir natürlich eigentlich immer, wenn andere das beurteilen, was man geschafft hätte oder hat. Aber ich kann Ihnen meine Sichtweise geben. Ich glaube, eine der großen Errungenschaften ist eine Entwicklung in der politischen Kultur. Das spiegeln mir auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung, aber auch aus dem Rat. Dadurch, dass ich, Sie haben es erwähnt, parteilos bin und mein Leben lang war und auf diese Weise mit allen Parteien, die das möchten und zulassen, einen Umgang habe. Ich bin keiner Partei verpflichtet. Und ich behandle alle Parteien gleich. Information ist die harte Währung in der Politik und die erhalten alle selbstverständlich gleich. Wir sind da sehr gut im Gespräch und haben einen, wie ich finde, einen sehr guten Umgang miteinander. Wenige Ausnahmen ausgenommen, aber das ist absolut vernachlässigbar. Das sehe ich auch daran, dass es Anträge und Initiativen in wechselnden Konstellationen gibt. Die Bornheimer Ratspolitikerinnen und Ratspolitiker haben wirklich sehr klar im Blick, was ist zum Wohl unserer Stadt, unserer Menschen. Wir haben keine Koalitionen, die dann unabhängig vom sachlichen Inhalt eben bestimmte Beschlüsse durchbringen, sondern es wird immer in der Sache entschieden. Und das empfinde ich als ganz hervorragend. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Demokratie und Politik. Und nur so war es auch möglich, dass wir hier mit einer überwältigenden Mehrheit den Klimaneutralitätsbeschluss gefasst haben. Wir jetzt auf dem Weg sind, ein Klimaneutralitätskonzept und ein Klimafolgenanpassungskonzept auf den Weg zu bringen. Das ist verabschiedet. Wir kommen jetzt in die Umsetzung. Wir sind eine der ersten Kommunen, die das Thema kommunale Wärmeplanung angegangen sind. und hier einen entsprechenden Plan haben. Es gibt einen digitalen Zwilling unserer Stadt, der ist mittlerweile da. Und wir können jetzt im kommenden Jahr der Bevölkerung auch diese Pläne vorstellen. Wobei mir an der Stelle schon ganz wichtig ist, da wird also niemand gezwungen, eine bestimmte Wärmeart in seinem Haus zu verwenden oder eine bestimmte Heizung ein- oder auszubauen, sondern wir haben überhaupt erstmal erfasst, wo wird überhaupt welche Energieart eingesetzt und welche Möglichkeiten haben wir. Das passiert also auf freiwilliger Basis, aber wir müssen ja überhaupt erstmal die Daten zur Verfügung stellen und Möglichkeiten schaffen und anbieten. Also das ist für mich eine große Errungenschaft in dieser Zeit, dass wir uns so auf den Weg gemacht haben und im Punkto Klimaneutralität uns erheblich weiterentwickelt haben hier in Bornheim.
Ja, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, dass die Leute Klarheit haben, was auf sie zukommt. Sie haben es ja gerade gesagt, dass ihnen nichts vorgeschrieben wird, weil es geistert immer Meldungen in den Medien herum, dass angeblich die Leute dann gezwungen werden, bestimmte Heizungstypen, also die CO2-frei sind, zu installieren. Und es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Formen, das so umzusetzen, vielleicht sogar in Zukunft noch mehr wie bisher.
Ja, das ist, glaube ich, dem Desaster um das sogenannte Heizungsgesetz geschuldet. Und wir werden hier nicht Horrorfilm Teil 2 Bornheim drehen. Das wird nicht passieren, sondern es geht einfach um tatsächlich eine strukturierte Planung und eine strukturierte Umsetzung, dass wir überhaupt den Menschen erstmal zeigen, welche Möglichkeiten gibt es denn und welche Wärmeform kommt denn, welche Energieform, das ist ja eng verbunden an die Elektrifizierung, mit der Elektrifizierung, kommt denn für welche Gebiete in Frage. Also das wird dort den Weg gehen. Ich kann vielleicht auch noch einen weiteren Punkt nennen, wo wir uns sehr gut entwickelt haben. Wir haben jetzt im Jahr 2025 ein neues technisches Rathaus. Wir sind dort Mieter. Das Rathaus befindet sich in Kardorf auf dem Knickert. Und dort haben wir alle technischen Ämter der Stadt Bornheim zusammengefasst. Dazu gehört also Amt 6, das ist das Hochbauamt, das Bauordnungsamt. Dazu gehört Amt 7, das ist das Liegenschafts- und Planungsamt. Amt 9, dazu zählen Straßenverkehr und Tiefbau. Und Amt 12, das ist das Umwelt- und Grünflächenamt. Und alle diese technischen Ämter sind dort an 100 Arbeitsplätzen zusammengefasst. Und die waren vorher an drei verschiedenen Orten im Stadtgebiet verteilt. Im Siefenfeldchen, auf dem Kliehof und in der Rathausstraße. Und diese neue, offene, moderne Arbeitslandschaft, die bewirkt Folgendes. Wir haben zum einen einen viel besseren und direkteren Austausch aller Kolleginnen und Kollegen, die dort dann zusammen sind, weil die müssen in vielen Projekten auch eng zusammenarbeiten. Und wir haben eine attraktive, moderne Arbeitslandschaft, die uns auch, wir haben vorhin gesprochen über den Arbeitskräftemangel, die uns auch als Arbeitgeber in diesem Bereich attraktiver macht. Denn besonders die technischen Berufe haben ja einen großen Mangel an Nachwuchs. Und auch dem begegnen wir. Und die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, uns da mal zu besuchen und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen über dieses neue Rathaus, das technische Rathaus. Und gleichzeitig haben wir damit eine Chance, die Arbeitsbedingungen im Rathaus, im Haupthaus sozusagen, in der Rathausstraße zu verbessern. Denn auch da platzen wir aus allen Nähten. Ich nenne ein kleines Beispiel. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, das Archiv unserer Stadt, das heißt die Geschichte unserer Stadt, überhaupt wieder zu uns zu holen. Das war nämlich bis vor kurzem ausgelagert. In St. Augustin lag das in einem Keller. Und jetzt ist es da, wo es hingehört, nämlich in einem ordentlich gut zugänglichen Archiv wieder in unserem Rathaus. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch einige andere. Wir haben jetzt also eine vernünftige Unterbringung auch der Menschen in der Rathausstraße. Und das ist auch eine sehr gute Entwicklung, die wir miteinander hinbekommen haben.
Ja, Herr Becker, es liegt ja noch viel vor uns oder auch vor Ihnen, bis Ihre Amtszeit endet. Was ist noch zu tun für Sie ganz konkret?
Konkret haben wir einige Baumaßnahmen vor uns. Ich nenne mal allen voran den Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule im Baugebiet Merten 18. Da hoffe ich sehr, dass wir da endlich auf die Strecke kommen, denn das ist wichtig, dass wir den schaffen. Das ist ein wesentliches Thema. Ich hoffe, dass wir die Baugebiete wie zum Beispiel Sechtem 21 auf den Weg bringen können. Auch da soll im Sommer dann die Offenlage stattfinden. Ich hoffe, dass wir weitere Gewerbegebiete auch entwickeln können. Denn das ist wichtig aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Das sind also Themen in diesem Bereich. Es sind auch weitere Kitas, die wir schaffen wollen. Wir werden im Bereich der Unterbringung von Flüchtlingen weitere Unterkünfte schaffen, gleich schon zu Beginn des Jahres, in den ersten zwei Quartalen. Das würde dann erheblich zur Entspannung beitragen. Und ich hoffe auch, dass es uns gelingt, mit verschiedenen Mitteln und Maßnahmen im Wohnungsbereich noch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, indem wir die Beschlüsse, die die Stadt gefasst hat, dass wir beispielsweise 25% der Flächen besitzen müssen, bevor ein Baugebiet entwickelt wird, was dem Wohnungsbau dient, dass wir auch das werden umsetzen können und dort weiterkommen. Und dann haben wir natürlich, das ist jetzt, glaube ich, sehr wichtig, aber gehört zu den normalen Aufgaben. Wir haben eine Bundestagswahl vor uns, die etwas früher kommt als gedacht. Und wir haben eine Kommunalwahl vor uns. Und beides sind auch wichtige Aufgaben für unsere Kommune, die wir bewältigen müssen. Und das werden wir tun. Das ist sehr wichtig, dass die reibungslos klappen und funktionieren. Denn das gehört, sag mal, ist das die Grundsubstanz, die Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Und von daher haben wir auch das vor der Brust und werden auch das hoffentlich gut bewältigen.
Ja, das Stichwort Kommunalwahl, zu der Sie ja nicht mehr antreten im Herbst, möchte ich noch mal zurückkommen, dass Sie ja dann Ihr Amt übergeben an einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. Das steht ja noch an den Sternen. Was würden Sie Ihrem Nachfolger, Nachfolgerin mit auf den Weg geben, wenn Sie das jetzt schon wissen? Ist noch ein bisschen Zeit.
Ich würde vor allen Dingen mit auf den Weg geben, dass man von Anfang an auch im Blick hat, in dieser großen Belastung, die dieses Amt darstellt, sich immer noch etwas Freiraum zu bewahren und mit der eigenen Kraft hauszuhalten. Denn das war einer der Fehler, die ich, glaube ich, am Anfang gemacht habe. Ich habe am Anfang 7 Tage die Woche gearbeitet, das über einen längeren Zeitraum, weil wenn ja dann die normale Arbeitswoche rum ist, die morgens früh beginnt und dann abends mit den politischen Gremien endet oder mit anderen Abendveranstaltungen, die setzt sich dann ja mit den Terminen am Wochenende fort. Freitag, Samstag, Sonntag, das sind ganz viele wirklich, die sind wichtig und die sind auch schön, aber wenn dann das Wochenende rum ist, dann geht die nächste Woche los. So, und das ist sicherlich etwas, wo ich sagen würde, nach so 2-3 Jahren habe ich dann entschieden, ich versuche wenigstens einen Tag am Wochenende keine Termine wahrzunehmen, wenn das irgendwie möglich ist. Es reicht ja dann, wenn man noch die Mails macht und solche Dinge, sich auf die Woche vorbereitet. Denn das ist sonst auf lange Sicht, mindestens mal für jemanden, der dann Anfang, Mitte 60 ist, ist das ein bisschen viel. Nachfolgerin oder Nachfolger wird ja sicherlich jünger sein. Aber dennoch würde ich empfehlen, doch von Anfang an ein bisschen auch auf die eigenen Kräfte zu achten.
Ich möchte Sie auch mal fragen, in den Jahren seit 2020 haben Sie ja viel erlebt. Gibt es etwas, woran Sie ganz gerne oder sehr gerne zurückdenken?
Das ist eine schöne Frage. Dafür danke ich Ihnen. Da gibt es ganz, ganz viele Momente, weil ich betrachte das als ein absolutes Glück, dass ich so viele wirklich wunderbare Menschen kennenlernen durfte und jetzt kenne, weil das ist der eigentliche Reichtum unserer Stadt. Finanziell sieht es nicht so gut aus, so wie bei allen anderen Kommunen auch. Das gebe ich zu, das ist keine Frage. Aber ich bin überzeugt, das ist der Reichtum, den unsere Stadt ausmacht, nämlich diese vielen, vielen Tausend, und die sind es, sind meiner Überzeugung nach über 5000 Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Und Ehrenamt fassen wir ja weit. Wir meinen nicht nur Vereine, wir meinen auch die Menschen, die Müll aufheben oder die einfach in der Nachbarschaft helfen, etc., etc. Könnte ganz viele nennen, das wissen alle. Das ist das, was unsere Stadt ausmacht, was unsere Gesellschaft und Gemeinschaft lebens- und liebenswert macht. Und das dürfen wir auch nie vergessen. In dieser Hinsicht sind wir nämlich eine Stadt, der es sehr, sehr gut geht. Hier achtet man aufeinander und ist füreinander da. Es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut, aber die bleiben hier nicht allein. Und wenn ich den Satz noch vielleicht sagen darf, ich bin auch überzeugt, dass es unserer Welt nicht an Wissen mangelt, sondern an Herzensbildung und an Herzensgüte. Und hier in Bornheim erlebe ich das an so vielen Stellen und das hat mich mehr als einmal beeindruckt, wenn ich dann erfahren durfte, wie die Menschen hier füreinander da sind und was sie füreinander tun und wie sie miteinander umgehen. Und da bin ich für sehr viele Momente sehr, sehr dankbar.
Ja, das war schon ein richtig gutes Schlusswort für Sie, für das ich Ihnen sehr herzlich danke. Aber ich wollte noch eine Sache fragen. Das dauert zwar ja noch ein bisschen, das wissen wir ja, Ihr Amtszeit läuft ja erst im Herbst aus. Was werden Sie dann machen? Wissen Sie das schon, wenn Sie im Ruhestand sind?
Ja, also zunächst mal, genau wie Sie sagen, bis zum letzten Tag werde ich mit ganzer Kraft mein Amt ausüben. Das ist für mich selbstverständlich. Wenn dann das gewünscht ist, werde ich auch natürlich zur Verfügung stehen, um noch bei möglichst reibungslosen Übergang zur Verfügung zu stehen. Egal, wer auch immer da gewählt wird, das ist Demokratie und das ist selbstverständlich. Dann ist der Plan, werde ich eine Woche ausschlafen und dann werde ich mich gerne ehrenamtlich engagieren. Ich habe da auch schon verschiedene Ideen und ich freue mich dann, dass ich das in dem Bewusstsein tun werde, dass ich gar nicht möchte, dass das andere so besonders gut finden, sondern ich möchte das einfach machen, weil mir das wichtig ist. Und das muss auch keine Öffentlichkeit erfahren, sondern ich möchte das einfach tun, weil ich mich darauf freue und weil ich das hier so oft erlebt habe. Und ich war ja auch schon vor vielen Jahren acht Jahre lang Jugendtrainer im Fußball. Das hat mir viel Freude gemacht. Also ich habe da schon verschiedene Ideen, wo ich mich gerne weiter einbringen würde oder auch neu einbringen werde. Ich bin ehrenamtlich Vorsitzender der Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes in Bornheim und das werde ich mindestens noch ein Jahr darüber hinaus weiter fortführen. Das mache ich auch sehr gerne, weil das auch sehr wichtig und sinnvoll ist. Aber darüber hinaus werde ich auch mir andere Felder suchen im Ehrenamt und darauf freue ich mich.
Gut, das lassen wir dann so stehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Becker, für den Besuch hier im Studio Merten. Und habe mich sehr gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für ein intensives, hoffentlich gutes Gespräch mit Ihnen geführt zu haben.
Herr Ganser, und ich danke Ihnen, dass ich nochmal hier sein durfte. Und ich danke Ihnen vor allen Dingen auch für Ihren ja in diesem Jahr jetzt 33 Jahre währenden Einsatz. Vielen Dank dafür.
Ja, ich danke auch. Und ich wünsche Ihnen weiterhin noch eine gute Zeit als Bürgermeister der Stadt Bornheim. Und danach dann viel mehr Ruhe und dann viel Freude bei Ihren Aktivitäten, die ehrenamtlich oder wie auch immer sein werden.
Dankeschön.
Alles Gute.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Dankeschön. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Otto Ganser.